Linke Theorie. Theorie-Podcast der jungen Linken.
Hallo und herzlich willkommen zu Linke Theorie, dem Theorie-Podcast der jungen Linken. Du hast dich schon mal gefragt, was ein Begriff heißt, wie du dir eine Theorie erklären kannst oder wie Homophobie und Kapitalismus zusammenhängen? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Miriam und hier erfährst du, wie wir uns Homophobie und Transphobie erklären können. Nimm dir 15 Minuten Zeit, hörst dir vielleicht auch ein zweites Mal an und schreib uns dann gern, was du dir darüber denkst, wie wir uns Homo- und Transphobie erklären können. So, jetzt geht's los. Was ist eigentlich Homophobie? Und was ist Transphobie? Warum tauchen diese Phänomene so häufig gemeinsam auf? Und was haben sie mit Männlichkeit zu tun? Es gibt viele Möglichkeiten, sich dieses Phänomen anzusehen, das für so viele Menschen ein Leben geprägt von Diskriminierung bedeutet. Heute wollen wir uns dem Thema Homo- und Transphobie auf einer recht individuellen Ebene nähern, uns also ansehen, warum Individuen trans- und homophobe Einstellungen haben. Wir könnten beispielsweise auch darüber sprechen, warum Institutionen, der Staat oder die Gesellschaft als Ganzes homophobe Einstellungen herstellen und fördern. Es ist ein großes Thema und wir werden in anderen Folgen noch Platz haben, auf die eine oder andere Frage zurückzukommen. Heute wollen wir aber wissen, warum haben so viele Menschen transfeindliche Ansichten? Warum gibt es so häufig Übergriffe auf gleichgeschlechtliche Paare oder auf Menschen, die sich nicht eindeutig dem weiblichen oder dem männlichen Geschlecht zuordnen lassen? Und was hat das eigentlich mit der eigenen Geschlechtsidentität zu tun? Das schauen wir uns jetzt genauer an. Wir wollen den Fokus nun also auf die subjektive Seite von Homo- und Transphobie legen. Also dem, was in den Homo- und Transphoben Individuen vor sich geht, in ihren Köpfen und Herzen. Besonders psychoanalytische Theorien können hier sehr aufschlussreich sein. Sie geben Werkzeuge in die Hand, den Gründen für das individuelle Empfinden auf den Grund zu gehen, tragen dabei aber auch den gesellschaftlichen und kulturellen Verhältnissen Rechnung. Mithilfe dieser Ansätze wollen wir vor allem jene Elemente unter die Lupe nehmen, die Homo- und Transphobie verbinden. Denn eigentlich haben schwule und lesbische Menschen auf der einen und Transpersonen auf der anderen Seite ja gar nicht so viel gemeinsam. Homosexualität beschreibt, der Name verrät es, eine Sexualität, also den Umstand, dass sich das sexuelle und das romantische Begehren auf Personen richtet, die demselben Geschlecht angehören wie man selbst. Transidentität hingegen beschreibt eine geschlechtliche Identität. Das Geschlecht von Transpersonen stimmt nicht mit dem Geschlecht überein, das ihnen aufgrund ihrer biologischen Geschlechtsteile bei der Geburt zugeordnet wurde. Homosexualität hat mit der geschlechtlichen Identität zumindest vordergründig, also genauso wenig zu tun wie Transidentität mit der Richtung des Begehrens. Dennoch scheint auf beide Phänomene in sehr ähnlichen Gruppen auf eine sehr ähnliche Art und Weise reagiert zu werden. Hierin liegt vielleicht auch schon ein wichtiger Hinweis auf eine erste entscheidende Einsicht. Mit den homosexuellen Individuen oder den Transpersonen hat die feindselige Einstellung ihnen gegenüber nichts zu tun. Was die beiden Phänomene verbindet, liegt vielmehr in homo- und transfeindlichen Personen selbst. Rein begrifflich verbindet die Homophobie und die Transphobie der Begriff Phobie. Vielfach wurde zu Recht darauf hingewiesen, dass dieser Begriffswahl irreführend ist. Phobie bedeutet nämlich Angst und nicht nur das. In der Psychologie bezeichnen Phobien eine Unterkategorie der Angststörungen, nämlich solche, bei denen Leidende vor konkreten Dingen oder in spezifischen Situationen eine überwältigende, oft auch körperliche Angst verspüren. Eine Phobie ist zunächst also einmal eine psychologische Diagnose, beschreibt eine psychische Krankheit, bei der Betroffene ihrer Angst vollkommen ausgeliefert sind und die meist mit großem Leid einhergeht. In diesem Sinne sind die Ausdrücke Homo- und Transphobie also wirklich vollkommen falsch gewählt. Entsprechende Menschen bekommen keine Panikattacken beim Anblick von Homosexuellen oder Transpersonen und leiden vordergründig auch nicht unter ihrer gehässigen Einstellung. Das Stichwort Angst ist trotzdem keine schlechte Fährte, möchte man den innerseelischen Dynamiken solcher Feindseligkeiten auf den Grund gehen. Es fragt sich nur, wer hat Angst wovor? Angesichts der Tatsache, dass Angriffe gegen homosexuelle Menschen und Transpersonen zu einem sehr großen Teil von Männern ausgehen, sollten wir uns zuerst das Spezifische an männlicher Trans- und Homophobie ansehen. Ganz allgemein kann man feststellen, dass der heiße Brei, um den sich sehr vieles bei dieser Thematik dreht, das Geschlecht ist. und in ganz engem Zusammenhang damit auch das patriarchale Geschlechterverhältnis, die hierarchische Zweigeschlechtlichkeit, also die ganz klare Einteilung aller Menschen in entweder Mann oder Frau, die dem Mann bzw. Frau sein ganz spezifische Eigenschaften und Wesenszüge zuordnet und der ein riesiger Machtvorteil für Männern innewohnt. Männer sind in patriarchalen Gesellschaften strukturell bevorteilt. Das lässt sich an ganz realen Beispielen ablesen, wie dem immer noch überall existierenden Gender Pay Gap oder dem Umstand, dass der Großteil der unbezahlten Reproduktionsarbeit, also die Arbeit von der Kindererziehung bis zur Altenpflege, noch immer von Frauen gestemmt wird. Ganz real liegen ökonomische, aber auch politische und soziale Macht im Patriarchat bei den Männern. Sie sind also einerseits real bevorteilt, müssen das aber, um zu ihren Geschlechtsgenossen dazuzugehören und dort Anerkennung zu finden, immer wieder aufs Neue beweisen. Männlichkeit bedeutet im Patriarchat vor allem, stark, überlegen, unabhängig zu sein. Unter keinem Umstand das zu sein, was gesellschaftlich unter der Eigenschaft weiblich läuft. Diese Männlichkeit ist aber nicht einfach so da. Kein kleiner Junge kommt auf die Welt und ruft, ich bin ein Bub, unabhängig und stark. Sie muss also erst hergestellt werden. Schließlich ist Männlichkeit mit all den Eigenschaften, die darunter zusammengefasst werden, keine Natürlichkeit, sondern ein soziales Konstrukt, wenn auch ein sehr wirkmächtiges, das zu einer Art zweiten Natur geworden ist. Der kleine Junge muss seine Männlichkeit im Laufe seiner frühkindlichen Entwicklung also erst erlernen. Gegen all seine Anteile, die kulturell als weiblich gelten, muss er ankämpfen, um irgendwann zu den Männern dazuzugehören. Das wird auch von außen an ihn herangetragen, sei es das, du läufst ja wie ein Mädchen beim Fußballtraining, oder etwas weniger deutlich, aber in seiner Alltäglichkeit nicht weniger prägend, die Unbeholfenheit des Vaters, wenn der kleine Junge weint, während das weibliche Geschwisterchen liebevoll in den Arm genommen und getröstet wird. Die innerpsychische Abwehr aller weiblichen Selbstanteile, oder besser, aller Selbstanteile, die zu einer gegebenen Zeit, zu einem bestimmten Ort kulturell als weiblich gelten, wird also schon sehr früh erlernt. So ist etwa das Abhängigsein von anderen eine Kategorie, die in patriarchalen Gesellschaften sehr stark mit Weiblichkeit verknüpft ist. In Wirklichkeit sind Männer aber genauso wie andere, vor allem auch von Frauen abhängig. Heterosexuelle Männer etwa sind auf Frauen als potenzielle Liebes- und Sexualpartnerinnen angewiesen. Das kulturell herrschende Männlichkeitsideal von absoluter Autonomie kann also gar nicht verwirklicht werden. Der deutsche Sozialpsychologe Rolf Pohl hat dieses Spannungsverhältnis zwischen dem Idealbild unabhängiger Männlichkeit einerseits und dem realen Angewiesensein auf andere, auch dem Wunsch, enge Bindungen einzugehen, andererseits, genau erforscht und darin einen wichtigen Aspekt zur Erklärung von männlichem Frauenhass und männlicher Gewalt an Frauen ausgemacht. Das Bild der totalen Autonomie ist von vornherein ein unerreichbares und das wird am deutlichsten, wenn die reale Abhängigkeit spürbar wird. Die von vornherein instabile Männlichkeit wird dann in ihren Grundfesten erschüttert und die eigene Abhängigkeit wird im Inneren, aber auch im Äußeren, an der Partnerin oder den Frauen schlechthin abgewertet, gehasst und bekämpft. Männliche Homo- und Transphobie entspringen in ihren sozialpsychologischen Aspekten zum Teil sehr ähnlichen Mechanismen und stehen deshalb immer auch in einem Zusammenhang mit Frauenfeindlichkeit. Männlichkeit und Weiblichkeit können hier nur als absolute Ausschließlichkeiten gedacht werden. Die reine Existenz von trans- und nicht-binären Personen stellt diese vermeintlich klaren Grenzen, die sich so sehr herbeigesehnt werden, radikal in Frage. Auch Homosexualität kommt dem Wunsch nach einer eindeutigen Klärung der Geschlechtergrenze in die Quere. So kommen lesbische Sexualität und lesbische Beziehungen etwa ganz ohne das Zutun von Männern aus. In ein starres Männlichkeitsideal von Überlegenheit und Eroberung passt das natürlich nicht. Dass lesbische Frauen an Männern kategorisch nicht interessiert sind, zumindest sexuell und romantisch, bedeutet für Männer eine Kränkung, die nicht leicht verdaubar ist. Um sie irgendwie auszuhalten, wird sich dann zum Beispiel eingeredet, dass der Richtige einfach noch nicht dabei war. Oder lesbische Frauen werden als gar keine wirklichen Frauen abgewertet. Denn wie soll es denn sonst möglich sein, dass sie sich nicht von den Männern verzaubern lassen? In der sexuellen Kultur des modernen Kapitalismus gelten Frauen schließlich als sexuelle Objekte, denen gar keine selbstbestimmte Sexualität abseits des männlichen Begehrens zugestanden wird. Homosexuelle Männer hingegen werden als Verräter des eigenen Geschlechts, als eigentlich gar keine richtigen Männer fantasiert. Das wird schon früh eingelernt. Ohne eine Ahnung davon zu haben, was es denn überhaupt genau bedeutet, wird das Etikett schwul schon unter Jungen im Kindergarten und Volksschulalter als Schimpfwort benutzt. Unter dem Begriff schwul wird dann nicht das erwachsene, sexuelle oder romantische Verlangen von Männern nach Männern verstanden, sondern alles das, was als unmännlich gilt. In der Pubertät, wenn sich klare Vorstellungen und Kenntnisse über Sexualität herausbilden, tritt die Gehässigkeit gegen Homosexuelle aus der generellen Ablehnung von allen unmännlich Kategorisierten in den eigenen Reihen hervor. Männer lernen also früh, dass sie es um jeden Preis verhindern müssen, weiblich eingestufte Verhaltensweisen an den Tag zu legen. Um die ursprüngliche Frage, wer hat Angst wovor, zu beantworten, lässt sich für homo- und transfeindliche Männer vielleicht sagen, sie haben Angst davor, selbst als unmännlich, nicht Mann genug oder gar kein Mann zu gelten. Die Angst selbst spielt sich dabei aber eher im Unbewussten ab. Nach außen hin wird sie in Abwertung und Aggression umgewandelt. Männliche Homo- und Transphobie können sozialpsychologisch, also zum einen als Abwehr vor der Angst, selbst nicht Mann genug zu sein, verstanden werden. Noch nicht geklärt ist damit aber einerseits, woher denn die Angst, nicht Mann genug zu sein, überhaupt kommt, und zum anderen, warum auch viele Frauen homo- und transphob sind. Eine erhellende Antwort auf diese Frage kann vielleicht ein kurzer Exkurs zu psychoanalytischen Theorien zur Entstehung von Sexualität und Geschlechtlichkeit geben. Die Grundidee dieser Ansätze gibt es schon seit den Anfängen der Psychoanalyse bei Sigmund Freud. Sie wurden seither aber weiterentwickelt. Vor allem dem Einfluss gesellschaftlicher Geschlechterverhältnisse und Ideologien wurde dabei Rechnung getragen. In Bezug auf das Geschlecht wird davon ausgegangen, dass Männlichkeit und Weiblichkeit keine fixen biologischen Konstanten sind, die schon bei der Geburt mit einem ganzen Bündel an Eigenschaften einfach da sind. Schon Freud war sich sicher, dass es keine klare Grenze zwischen weiblichen und männlichen gibt. Er beschreibt mit seinem Konzept der konstitutionellen Bisexualität, dass alle Menschen männliche und weibliche Aspekte in sich vereinen. Körperliche Männlichkeit und Weiblichkeit werden auf einem Kontinuum angesiedelt und nicht scharf voneinander getrennt. Auch das psychische Geschlecht ist aus psychoanalytischer Perspektive alles andere als eindeutig. Es entsteht in unbewussten Identifizierungen, also in der Wiedererkennung des Kleinkinds in seinen Eltern oder in anderen engen Bezugspersonen. Diese Identifizierungen bilden den Stoff der sich entwickelnden Psyche des Kindes, also auch seines Geschlechts. Zwischen Identifizierung durch männliche oder weibliche Bezugspersonen unterscheidet das Kleinkind zunächst nicht. Erst allmählich und in einem konfliktreichen Prozess vereindeutigt sich das Geschlecht in den meisten Fällen unter dem Druck der patriarchalen Gesellschaft, die in den Familien so immer und immer wieder aufs Neue reproduziert wird. Für das Kind ist diese Vereindeutigung eine zweischneidige Sache. Zum einen stellt die Identifizierung mit einem der Geschlechter und all dem, was dies kulturell bedeutet, eine Entlastung dar. So wird zum Beispiel der vorhin schon erwähnte Grundkonflikt zwischen Bindungs- und Unabhängigkeitsbedürfnissen durch die Identifizierung mit einem der Geschlechter zumindest scheingelöst. Gleichzeitig bedeutet die einseitige Identifizierung immer auch einen großen schmerzvollen Verlust. Gegengeschlechtliche Aspekte des eigenen Selbst müssen dann abgewehrt und ins Unbewusste verdrängt werden. Je härter das Umfeld dies einfordert, umso mehr. Nach einem ähnlichen Muster verläuft auch die Entwicklung der Sexualität in patriarchalen Gesellschaften. Einen Grundpfeiler psychoanalytischen Denkens bildet die Annahme, dass auch Kinder schon eine Sexualität haben. Eine sogenannte infantile Sexualität. Die funktioniert noch ganz anders als die erwachsene Sexualität und der Begriff soll vor allem zum Ausdruck bringen, dass die Sexualität nicht in der Pubertät ganz plötzlich auftaucht, sondern eine Geschichte hat, die mit der Geburt beginnt. Schließlich haben auch schon ganz kleine Kinder körperliche Lustempfindungen und Beziehungen, wenn diese auch noch ganz anders sind als später im Erwachsenenalter. Zu Beginn des Lebens kennt das Kind noch keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern und entwickelt tiefe Bindungen, zu wem auch immer eine wichtige Rolle im Leben des Kleinkinds spielt. So hat etwa schon Freud geschrieben, dass jeder Mann, auch der normalste, der homosexuellen Objektwahl fähig ist, sie irgendeinmal im Leben vollzogen hat und sie in seinem Unbewussten entweder noch festhält oder sich durch energische Gegeneinstellungen gegen sie versichert. Alle Menschen durchlaufen also eine Phase, in der sie sowohl hetero- als auch homosexuelle Neigungen haben. Ähnlich wie in der psychosexuellen Entstehung des Geschlechts und in einem sehr engen Zusammenhang damit, erfährt die Sexualität erst allmählich eine Vereindeutigung. Zuerst im Kindergartenalter, wo die Kinder sich einen Reim darauf machen beginnen, was Geschlecht mit all den Implikationen in einer patriarchalen Gesellschaft bedeutet, und dann noch einmal in der Pubertät, wenn Fragen nach den eigenen Vorlieben und der eigenen Identität erneut eine große Brisanz bekommen. Das führt uns auf eine heiße Spur. An Homosexuellen und Transpersonen wird das abgewertet, gehasst oder bekämpft, was es in einem selbst lebensgeschichtlich schon gegeben hat, was tief im Inneren der Psyche nie aufgehört hat, wirksam zu sein, was im Zuge des Erwachsenwerdens in der patriarchalen Gesellschaft aber abgewehrt und ins Unbewusste verdrängt werden musste. Geraten die fragilen und durch Lust, aber auch durch Zwang entwickelten Identitäten oder Vorlieben in eine Krise, wird die instabile Eindeutigkeit durch Aggressionen wieder repariert. Wo eigene homosexuelle Neigungen oder gleichgeschlechtliche Identifizierungen verboten sind, werden sie bei den anderen bestraft. Tief im Inneren gibt es vielleicht den Wunsch, auch aus dem engen Korsett des eigenen Geschlechts und der eigenen Sexualität auszubrechen. Das bedeutet gleichzeitig nicht, dass alle Menschen weder weiblich noch männlich sind oder alle hetero-, aber auch homosexuellen Menschen verkappte Bisexuelle sind. Wir haben gehört, dass Weiblichkeit und Männlichkeit sowie die Wirkmächtigkeit der mit ihnen verbundenen Eigenschaften spezifischen psychischen Prozessen unterliegt. Für unser menschliches Zusammenleben sind aber nicht nur die psychischen Prozesse im Hier und Jetzt ausschlaggebend, sondern auch, wie sich diese scheinbar naturwüchsigen Eigenschaften in historisch-gesellschaftlichen Prozessen herausgebildet haben. Geschlecht, Begehren, Sexualität sind genauso ein Produkt von geschichtlichen Entwicklungen, wie es etwa der Kapitalismus, Religion oder Wissenschaft ist. Wir haben gehört, dass wir als Kinder lernen mussten, uns mit dem einen oder mit dem anderen geschlechtsbezogenen Eigenschaften zu identifizieren, die unsere Identität und unser Begehren wesentlich mitprägen und sogar, dass eine Infragestellung dieser Ordnung für viele Menschen aggressive Ängste aufkommen lässt. Die zweite Dimension, die für ein Verständnis unserer Geschlechterordnung wichtig ist, ist die Art und Weise, in der wir zusammenleben. Sie hängt ganz maßgeblich davon ab, wie wir unsere Lebensgrundlage und unser gesellschaftliches Leben herstellen. Sind wir Bauern im Fordismus und leben in großen Gemeinschaften zusammen? Oder gibt es viele Kleinfamilien, in denen die Frau für die Kindererziehung zuständig ist? Für ein tiefes Verständnis von Gesellschaft ist es daher zentral, sich anzusehen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass Gesellschaftssystem und Geschlechterordnung, also in unserem Fall Kapitalismus und Patriarchat, so eng miteinander verwoben sind. Denn anhand der psychischen Prozesse, die wir hier gehört haben, lässt sich noch nicht alleine erklären, warum wir eigentlich in Familien leben und warum Frauen, nur weil sie zum Kinderkriegen biologisch fähig sind, historisch unterdrückt werden. Mehr dazu aber in einer Folge zur Familie und in einer späteren Folge zur Frage, was ist das Patriarchat? Kommen wir aber zum Schluss noch einmal zurück auf das Thema dieser Folge. Was bedeutet aber die Existenz von Homo- und Transphobie nun für uns als Linke? Homo- und Transphobie sind eine Art Schiefheilung eigener unterdrückter Konflikte, ein Kampf gegen eigene Selbstanteile, der aber im Außen geführt wird. Öffentliche Auseinandersetzungen zu dem Thema stark zu machen, Kinder mit einer Offenheit in diesen Belangen zu erziehen und Bemühungen um eine Kultur, in der die Vielfalt unter den Menschen, aber auch in Individuen gewürdigt und verteidigt wird, all das sind notwendige Schritte. Diese Spielräume geraten in eine Gesellschaft, zu deren Grundpfeilern die hierarchische Zweiteilung der Geschlechter und die Heteronormativität gehören, aber auch bald an ihre Grenzen. Denn wir bewegen uns dabei auch nicht im luftleeren Raum. Wir leben in einer Gesellschaft, die zwar alle Mittel besitzt, um allen Menschen ein unbeschwertes, materiell abgesichertes Leben zu geben, diese Mittel werden aber nicht zum Glück aller Menschen, sondern zur Profitmaximierung genutzt. Und so kommt es, dass Milliarden Menschen in Armut leben, während die Mittel für ein abgesichertes Leben längst da wären. In unserer kapitalistischen Gesellschaft sind wir einer konstanten Konkurrenz ausgesetzt, da die technischen Mittel nicht für den größtmöglichen gesellschaftlichen Wohlstand, sondern nur für die Profitmaximierung genutzt werden. Somit sind wir ab unserer Geburt, trotz reichlich vorhandenem Überschuss, der ständigen Konkurrenz untereinander ausgesetzt. Und in der Konkurrenz überlebt man am besten, indem man sich anpasst und an bestehende Formen hält. Die gesellschaftliche Produktionsweise des Kapitalismus mit der ihr einhergehenden Konkurrenz produziert also den konstanten Zwang der Anpassung. Dieser Zwang der Anpassung ist ganz eng mit der bestehenden Geschlechterordnung verbunden. Der Kapitalismus braucht sie, um sein Bestehen zu sichern. Solange wir also in einer Gesellschaft leben, die nicht dafür sorgt, dass alle Menschen ein gesichertes, von Mangel befreites Leben führen können, wird es den inneren und äußeren Druck geben, sich den gesellschaftlichen Normen anzupassen. Solange wir in einer kapitalistischen Gesellschaft leben, werden wir also gezwungen sein, unsere vielfältigen Eigenschaften zu unterdrücken, uns einzuordnen und anzupassen, also unfrei zu sein. Um tatsächlich frei zu sein, müssten wir deshalb die materielle Grundlage für diesen Zwang, die kapitalistische Produktionsweise, überwinden.
linke Theorie. Theorie-Podcast der Jungen Linken.